Vater im Himmel, ich möchte danken einfach für jeden, der hier sitzt, Herr. Es ist kein Zufall, dass wir heute in der Konstellation hier zusammensitzen, sondern Geist Gottes, du hast uns hierher geführt und du hast auch ein Wort für uns vorbereitet. Und ich bete einfach, dass wir jetzt gut geistlich speisen können in Jesu Namen, Herr, dass du uns das Wort gibst, Herr, und dass wir wirklich was mitnehmen für unser Gebetsleben, Herr. Ich bete, dass du da neue Leidenschaften, neues Feuer hineinbringst, Herr. Segne jetzt einfach diese Predigtzeit und dann auch die anschließende Lobpreiszeit in Jesu Namen. Amen. Gut, letztes Mal oder die letzten Male, beim ersten Mal haben wir ein Wort bestimmt und dieses Wort heißt Gabe. Ich will einfach das nochmal wiederholen, dass es wirklich am Ende der Predigtserie in jedem Kopf ist, dass wenn ich euch in 20 Jahren frage, was heißt Gabe, ihr wirklich wisst, was Gabe ist. Also Gabe, G steht für Gemeinschaft, A steht für Anbetung, B steht für Bekennen und E steht für Erbeten. Also das ist Gebet. Ich glaube, das Problem von uns allen ist oft, dass unser Gebetsleben recht einseitig verläuft und langweilig verläuft, weil von dem ganzen Begriff Gabe, Gebet ist eine Gabe von Gott an uns, was wir eigentlich machen, ist die ganze Zeit nur Ja, unser Gebetsleben besteht daraus, dass wir die ganze Zeit Gott um Dinge bitten. Bitten ist gut, ja. Ein Bittgebet ist ein gutes Gebet, aber Gebet ist so viel mehr als nur erbeten. Also das ist der letzte Buchstabe, erbeten sollst du, aber davor, was vor allem Gebet ist, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, das größte Geschenk, was wir alle haben, ist, dass sich Gott uns geschenkt hat. Wie David gesagt hat, hey, Gott ist mein Teil. Alles kann vergehen, alles kann mir genommen werden, aber eins kann mir nicht genommen werden. Und es ist Gott. Ein Prediger, der wegen des Evangeliums im Gefängnis saß, hat gesagt, ich kann hier im Gefängnis sein und doch frei sein. Aber ein anderer, der kann frei sein und innerlich doch in einem Gefängnis sein. Könnt ihr vielleicht das Licht ein bisschen runter, weil es blendet ein bisschen stark. Also seht ihr, dass Freiheit eine innere Angelegenheit ist. Gott hat dich frei gemacht. Du kannst innerlich frei sein, du kannst innerlich aber auch in einem Gefängnis sein. Und wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, wenn dir alles genommen wird, wenn dir selbst deine Freiheit genommen wird, dir kann keiner deinen Glauben nehmen. Keiner kann dir Gott nehmen. Das ist etwas, was versiegelt ist durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Und dann, wozu wir überhaupt geschaffen worden sind, ist Anbetung. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist geschaffen worden, anzubeten. Komm, sag sie mal. Der muss es wissen, dein Nachbar oder deine Nachbarin. Du bist dazu geschaffen worden, dass du anbetest. Also auch hier nochmal, ne? Anbetung. Anbetung. Ja, ihr dürft jetzt wieder zur Ruhe kommen und nach vorne schauen. Vielen Dank. Anbetung ist mehr. Hey Leute, kommt wieder zur Ruhe. Anbetung ist mehr als nur der Lobpreis hier vorne. Oft verwechseln wir das, wir denken, Anbetung ist der Moment, wo das Keyboard uns in eine sehr sentimentale und emotionale Zeit hineinführt. Wo bei dem einen oder anderen die Tränen fließen, wo wir auch durchaus mal die Hände heben. Oder wenn man noch nicht familiar, wollte ich jetzt schon sagen, das noch nicht so gewohnt sind, dann machen wir die Arme vielleicht auch so. Ja, manche, die stehen auch so da. Völlig egal, aber weißt du, dann wird es emotional und dann, ja, das ist Anbetung. Ja. Anbetung ist mehr als das. Anbetung ist dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben soll eine Anbetung zu Gott sein. Also Anbetung ist ein Lebensstil. Auch das zu wissen, hey, alles, was ich tue, tue ich stets dem Herrn. Alles, was ich sage, sage ich nicht zuerst. Wenn ich jetzt mit Muis spreche, dann spreche ich zuallererst zu dem, der hinter Muis steht und der ihn geschaffen hat. Und das ist Gott. Also muss ich schauen, wie ich mit Leuten spreche. Auch in der Weise kann ich Gott anbeten. Wenn ich mies zu ihm bin, wenn ich immer irgendwo mit ihm schimpf und keine Ahnung, zu Unrecht und was weiß ich, dann ehre ich Gott damit nicht und ihn schon gleich gar nicht. Und da müssen wir eben sehen, dass Anbetung mehr ist. Anbetung ist 24-7, ist eine never-ending story. Ja, solange du lebst, wirst du mit deinem Leben Gott verherrlichen oder eben nicht. Und das ist Anbetung. Dann bekennen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir stets auf die Knie gehen und es täglich tun, immer uns wieder neu ausrichten. Bekennen bedeutet, Last abzulegen. Bekennen bedeutet, ehrlich zu sich selbst zu werden. Wieder mal den Blick auf einen selbst zu richten. Glaubt mir, hey, wenn wir aufwachen und unseren Tag starten, was du am meisten sehen wirst an dem Tag, sind andere Menschen. Und die fängst du an zu beurteilen und dein ganzes Leben dreht sich um den anderen. Wir suchen die Fehler bei dem anderen, wir sind auch richtig gut darin, Fehler zu finden bei anderen, aber sehr selten nur schauen wir auf uns selbst. Sehr selten schauen wir in den Spiegel, ja, manche Männer schauen gar nicht in den Spiegel, ja, also sie sehen sich nie, manche Frauen ein bisschen mehr, aber es ist wichtig und das ist, was du beim Bekennen tust. Beim Bekennen hält dir Gott den Spiegel vor und du schaust da rein und du schaust dich selbst an und fängst selbst an, bei dir den Balken rauszuziehen, bevor du bei dem anderen den Splitter rausziehst. Also was du tust ist, du fängst an, dich zu sehen, wie du tatsächlich im Ist-Zustand bist. Und dann siehst du aber gleichzeitig Jesus, deinen Sollzustand. Und wenn du bekennst, dann wird dir ein Weg aufgezeigt, wie du vom Ist-Zustand zum Sollzustand kommst. Deswegen ist Bekennen ein tägliches Ding, was wir tun müssen. Wir müssen uns täglich ausrichten, weil jeden Tag, und es kann mir keiner sagen, dass wenn er einen Tag startet, er am Abend keinen einzigen Fehler getan hat. Keiner kann das, außer der Wenjung, weil er ist Chinese. Aber ansonsten kann das keiner. Ja, also es ist ganz logisch, wir sind Menschen. Ja, egal, ob wir Jesus haben oder nicht, wir werden Fehler machen. Ja, und dann ist es gut, am Ende des Tages zu erkennen, hey, wo bin ich irgendwo gekippt? Wo bin ich weggekommen vom Weg? Und dann orientieren wir und richten uns wieder neu aus auf den eigentlichen Weg und das ist Jesus. Also, Sollzustand. Und wisst ihr, was das Schöne an der ganzen Sache ist? Mit dieser Bekennen-Geschichte. Wenn du das tust, das ist erstmal ein schmerzhafter Prozess, ja, das ist erstmal schwierig, aber dann hast du es auf den Tisch gelegt, hast Gott gesagt, wie es ausschaut, hast dir selbst gesagt, wie es ausschaut und dann kommt er und er vergibt dir. Dann kommt er und wäscht dich rein, er nimmt diese ganze Sünde weg und dieses vom Ist geistlich gesehen, dein geistlicher Stand, vom Ist zum Sollzustand ist nicht ein weiter Weg. Ist nicht ein harter Weg, ist nicht so, dass wenn du heute bekennst, du erst in 5 Jahren bei dem Soll bist, sondern in dem Moment, was geschieht, ist, dass dir die Sünden vergeben werden und er gedenkt deiner Sünde nicht mehr und geistig gesehen kommst du direkt zum Soll, was nicht bedeutet, dass du entsprechend des Solls immer zu nie wieder sündigen wirst, nein, bedeutet auch nicht, dass du nie wieder arbeiten musst, also ein Heiligungsleben aufbauen musst, sprich so zu leben, wie Gott es will, bedeutet auch nicht, ja. Aber was es bedeutet, geistlich gesehen, es ist vergeben, es ist vorbei, es ist weg, es ist weggewaschen. Wenn du es natürlich nicht so aus der Haltung heraus tust, ja, heute mache ich das und später dann, wenn ich dann wieder bekenne, das vergibt er mir dann schon. Dann nutzt du Gnade aus, aber das sieht ja auch Gott. Dass du mutwillig sündigst mit dem Wissen, naja, am Abend wird er mir eh vergeben. Das ist falsch. Er schaut aufs Herz. Wir können Gott nichts vormachen. Aber wenn du vom Herzen her bekennst, wenn du wirklich vom Herzen sagst, es tut mir leid, vergib mir, wasch mich rein, dann ist es Fakt. Und das glauben wir, dass Jesus Christus dafür am Kreuz gestorben ist und er uns komplett reinwäscht. Und dann kommt dieses Erbeten und darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen. Letztes Mal war so das Thema, die Sonne steht still. Es gibt Momente, es gibt Gebete, die die Sonne zum Stillstehen bewegen. Also auf einmal bleibt alles, ne? Es passiert auf einmal ein Wunder und was Gott tut, ist Gesetze außer Kraft zu setzen, die er selbst eingesetzt hat. Und das kann Gebet bewirken, Gebet kann Wunder bewirken in deinem Leben. Und ich habe das gesehen, wo auf einmal Dinge schneller gehen, als sie normalerweise gehen, wo auf einmal instantly jemand geheilt wird. Ja, und ich habe erst letztens wieder ein Zeugnis gehört von jemandem, der von Krebs geheilt worden ist. Wir haben letzten Sonntag Personen da gehabt, die in Drogen waren, in Heroin waren und alles Mögliche, die sich gespritzt haben, jahrelang und die freigemacht worden sind. Natürlich war das nicht dann ein Moment. Manche werden niemals frei davon und sterben wegen Heroin. Und die sind frei geworden und verkündigen heute Jesus. Also Gott kann Wunder tun, Gott kann die Sonne zum Stehen bringen oder beziehungsweise die Erde zum Stehen bringen. Aber worüber ich heute reden möchte, ist einmal euch ein paar Gebetsarten vorzustellen und dann vor allem aber auch über das Gebet im Heiligen Geist zu sprechen. Weil ich glaube, das wird sehr wenig beleuchtet, das Thema. Heiliger Geist ist ein bisschen spooky für uns. Was bedeutet es? Betet ohne Unterlass. Unterlass oder betet alle Zeit im Geist, im Heiligen Geist, heißt es dann, dass ich durchgehend 24/7 in Sprachen sprechen muss. Das sind so Dinge, die wir einfach heute ein bisschen beleuchten wollen. Und wie essentiell Gebet auch ist, das möchte ich einfach nochmal betonen, wie essentiell Gebet ist. Jetzt mal zu Gebetsarten. Kennt ihr das Gebet des Jabez? Wer kennt das Gebet des Jabez? Benny, was ist das Gebet des Jabez? Erweitere mein Gebiet. Von mir fern. Halte Unglück von mir fern, genau. Aber das sind schon mal zwei ganz, ganz wesentliche Punkte. Also Jabez, die Bedeutung des Namens ist Schmerz. Also er wurde mit Schmerzen geboren und ist natürlich kein schöner Name, wenn du Schmerz genannt wirst. Ja? Und Jabez, von dem lesen wir nicht viel. Es gibt insgesamt zwei Verse über Jabez und dann ist das Kapitel Jabez abgeschlossen. Ja? Also wir sehen, dass Jabez gelistet worden ist in diesen Chroniken, wo ganz viele Menschennamen gelistet werden und über ihn steht ein bisschen was und von allen anderen, die dort geschrieben stehen, siehst du gar nicht, du kannst nichts von denen lesen. Ja? Und über Jabez steht, dass Jabez gebetet hat. Also Jabez war nicht bekannt für seine Taten, für seinen, wie David jetzt zum Beispiel, oder für seine krassen Prophetien, wie in Daniel zum Beispiel oder Jesaja, oder für seine starken Wunder wie Jesus, sondern Jabez, das Einzige, was du von ihm liest, ist, dass er ein starkes Gebet gebetet hat. Und ich möchte dir dieses Gebet ans Herz legen. Es ist wirklich wie so ein Trüffel, ja? Irgendwas was ganz Besonderes in der Bibel, was man sucht und nicht immer so findet. Ja? Und ich möchte es euch heute auf dem Servierteller präsentieren. Jabez hat gebetet, erweitere mein Gebiet. Ich finde, es ist ein sehr starkes Gebet. Erweitere mein Gebiet bedeutet nicht, dass er einfach mehr regieren will, mehr Autorität haben will, noch ein besseres Leben, noch mehr Häuser, noch mehr erweitere mein Gebiet. Ja, ein Pool möchte ich und ein fettes Auto möchte ich und ich möchte eine eigene Insel für mich und ich möchte Millionen auf dem Konto. Erweitere mein Gebiet. Das ist nicht damit gemeint. Sondern ich glaube, dass Jabez das gebetet hat, weil er wusste, dass er von Gott berufen wurde. Er wusste, dass Gott etwas vorhat mit ihm, dass er überhaupt auf der Welt war. Sein Name war Schmerz, mit Schmerzen ist er geboren, alles war heftig und schwierig. Es war ein Wunder, dass er da war. Und jetzt wusste er, dieses Leben, diese Zeit, die ich hier auf der Erde verbringe, ist sehr, sehr kostbar. Und ich möchte davon nichts verschwenden. Und ich möchte, dass ich voll in meine Berufung hineinkomme und dass Gott mein Gebiet, also mein geistliches Gebiet erweitert und ich voll das tun kann, was er für mich geplant hat auf dieser Erde. Das ist das Gebet des Jabez. Und ich sage euch eins, unsere Gebete schauen oft ganz anders aus, sind gute Gebete, aber meistens geht es darum, Herr, hilf mir bitte in der Schule, dass ich gute Noten schreibe. Herr, ich bitte dich, dass du mir eine schöne Freundin schenkst oder einen schönen Freund, Herr, ganz lieb auch. Ich habe da so eine Liste, bitte check die mal. Ja, schau mal da drauf, ja. Also wenn's, ja, ne? Und dann hast du da deine Liste halt. Ich will da jetzt nicht irgendwie tiefer reingehen. Ich kenne deine Liste nicht. Ja, aber das sind so unsere Gebete, ne? Oder Herr, du weißt, in meiner Familie läuft es nicht so rund und ich bete einfach, Herr, mal, dass mein Papa ein bisschen netter zu mir wird, ja, und dass meine Mama nicht immer will, dass ich das Zimmer aufräume, sondern dass sie das mal. So Gebete, weißt du, sind alles okay. Die sind alle okay. Kannst du alle beten? Ist halt die Frage, ob die immer im Willen Gottes sind. Aber wisst ihr, wenn ich mir das Vaterunser anschaue, was lehrt uns Jesus, was wir als allererstes beten sollen? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann fängt er an mit den Gebeten, die wir immer zuerst bringen und oft sind es auch die einzigen, die wir beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da kannst du Brot austauschen mit allem Möglichen. Das sind so Gebete, die dich betreffen. Aber als allererstes, was Jesus tut, ist, er weist auf Gott hin und den größeren Plan, was Gott vorhat mit der ganzen Erde. Und jetzt stell dir mal vor, und ich möchte heute ein bisschen dein Gebiet erweitern, deinen Blick erweitern. Du bist zwar ein kleiner Mensch in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Schule oder Uni, in einer kleinen Familie, in einer kleinen Gemeinde. Es ist alles klein, 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 klein. Und was wir oft tun ist, wir sind wie Schafe. Heute war ich bei meiner zukünftigen Wohnung und dann habe ich mal da vom neuen Balkon dann mal so nach links geschaut, war eine Wiese voller Schafe. Ja? Und diese Schafe, als das Regnen angefangen hat, sind die alle unter die Bäume gegangen. Also schlau auch irgendwo. Ne? Immerhin, die wissen das. Waren sie alle auf einmal weg. Ich so, wo sind die Schafe hin? Ah, unter den Bäumen. Dann sind sie alle wieder gekommen. Ja? Aber was Schafe tun ist, Schafe können den Kopf nicht heben. Ja, es ist schwierig für ein Schaf, nach oben zu schauen. Ja, und so sind wir Menschen auch. Wir sehen nur das, was vor der Nase ist. Ja? Also unser Blickfeld ist so groß. Und wir sehen unsere Anliegen. Und was Gott tun möchte, ist, er möchte ein Wunder in deinem Leben tun. Er möchte, dass das Schaf nach oben guckt. Er möchte, dass das Schaf seinen Horizont erweitert. Er möchte, dass das Schaf sein Gebiet erweitert. Also was er sagt ist, schau, ich zeig dir, dass du geschaffen bist und dass du eine Berufung hast und dass du einem größeren Ding dienst, als was du denkst. Du lebst nicht nur für dich in deiner kleinen Welt, sondern fang an, den Blick nach außen zu werfen. Weil du brauchst ein Ziel im Leben. Wenn du kein Ziel hast, wenn alles in deinem Leben sich nur um dich dreht, dann wird es am Schluss auch die Grabrede wird keine gute sein. Wenn du irgendwann mal tot bist, dann heißt es, und er hat Geld verdient und er ist 8 Stunden in die Arbeit gegangen und er ist oft krank gewesen. Keine Ahnung, was da kommt. Ja, auf jeden Fall kommt irgend so eine langweilige Rede. Ja, so, und hat ein paar Kinder gemacht und that's it. Ja, und Leute, unser Leben ist so viel mehr als das. Was Gott heute möchte, er möchte dir zeigen, du bist bedeutungsvoll in seinem Plan für die ganze Welt. Er hat was mit dir vor. Und dieses Vorhaben betrifft nicht nur dein kleines Umfeld, sondern du kannst durch Gebet vor allem Dinge bewegen, die außerhalb deiner natürlichen Reichweite sind. Wenn du heute betest für Dinge, die in Israel geschehen sollen, wenn du heute für Politiker betest, dann kann Gott dort wirken und anfangen, Dinge zu bewegen. Wenn wir als Gemeinde aufstehen, gemeinsam beten, was meint ihr, was alles möglich ist? Du bist berufen, ein Segen zu sein für jemand anders. Stell dir mal vor, du bringst jemanden zum Glauben. Was? Zum Beispiel, ja? Wen kennt ihr? Jetzt lass mich mal überlegen. So ein paar neumodische Typen vielleicht, ja? Ja, Stephen Furtick. Kennt ihr Stephen Furtick? Den müssten einige von euch kennen. Der ist ein recht bekannter Typ. So, irgendeiner hat ihm mal das Evangelium gepredigt, ja? So, die Person, die ihn zum Glauben geführt hat, was meint ihr, was diese Person, die im Hintergrund steht, die keine Sau kennt, die auch gar nicht gekannt werden möchte, was hat die alles bewegt auf dieser Welt? Und jetzt rede ich nicht davon, dass ihr jetzt irgendwie nach einem Stephen Furtick schauen sollt. Ja, könnte der was werden? Dann werde ich ihm das Evangelium predigen. Das meine ich nicht damit. Aber was ich euch damit zeigen möchte, ist, du bewegst eine kleine Sache. Du denkst, es ist nichtig und nichts. Aber das kann die Welt verändern. Also möchte ich dir heute sagen, du bist geschaffen worden für einen größeren Zweck. Nicht nur in deinem kleinen Umfeld zu leben, sondern du bist geschaffen worden, durch dein Gebet Welten zu bewegen. Dinge zu verändern. Und das ist die Kraft des Gebets. Und da möchte ich dich, der Heilige Geist, heute hinführen, dass du das erkennst, dass du diesen Blick bekommst, diesen Weitblick bekommst, dass dein Gebiet erweitert wird, dass du nicht nur in deiner kleinen Welt denkst, sondern dass du mal ausbrichst aus dem. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wollt ihr heute Abend ausbrechen? Ja, brich aus deinen Begrenzungen. Gott möchte dein Gebiet erweitern, dein Gebetsgebiet erweitern, aber auch deinen Blick erweitern auf dich selbst. Du schaust dich an und denkst dir, was kann schon ich tun? Ja, vielleicht kannst du nicht viel tun, ohne Gott kannst du gar nichts tun, sagt Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts. Dann bist du eine Rebe, die vom Weinstock gefallen ist und die wird vertrocknen am Boden. Aber in ihm und mit ihm und durch seinen Heiligen Geist, wenn er dir die Augen öffnet, wenn er dir zeigt, wer du bist in ihm und in seinem Plan, dann kannst du viel tun, dann kannst du viel bewegen. Und was meint ihr, mein Wunsch ist und mein Herzenswunsch wirklich, und natürlich ist es schwer, das aus eigener Kraft zu schaffen. Mein Herzenswunsch ist, mit jedem Atemzug ihn groß zu machen. Geheiligt werde dein Name. Mit jedem Atemzug, den ich mache, dass ich ihn verherrliche, dass Menschen in mir Gott sehen. Ihn groß zu machen mit jedem Atemzug. Der Grund, warum ich lang leben möchte, ist, damit Gott mich benutzen kann in seinem weltweiten Plan. Ansonsten kann er mich auch gerne gleich holen. Ich finde den Himmel ganz schön, also was man so von ihm hört. Ja. Klar, ich habe da jetzt noch nicht reingeblickt. Manche haben das ja schon, ich nicht. Aber, weißt du, ich möchte ihn groß machen durch mein Leben. Das muss mein Herzenswunsch sein, diese ersten drei diese drei Gebetspunkte des Vaterunsers. Es geht um ihn, um den Vater. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich soll kommen durch mich. Ich möchte sein Reich bringen. Ich möchte dieses erweiterte Gebiet vollbringen. Und sein Wille soll durch mein Leben geschehen. Also weg von uns selbst, hin zu ihm. Und das ist, was Gebet tut. Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, die steht in Judas. Und zwar Judas, Vers 20 und 21, da gibt es kein Kapitel, ist nur eins. Also 20 und 21. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Also, was ich hier sehen kann, ist, dass Gebet ein Gnadengeschenk Gottes ist, das uns hilft, nicht vom Glauben abzufallen und sicher ins ewige Leben zu kommen. Also Gebet ist ein Mittel, etwas, was dir gegeben wird, ein Mittel seiner Gnade. Und ich möchte jetzt hierzu mal Judas 1, Vers 1 anschauen, dass wir einen Vergleich haben. Und da steht: Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, dem Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Also hier sehen wir zwei Dinge. Einmal in Vers 21 oder beziehungsweise Vers 20 und 21, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Also es bedeutet, erhaltet euch in der Liebe Gottes, du musst dich selbst in der Liebe Gottes halten. Also hast du hier eine Aufgabe, du musst es tun. Wie tust du es? Indem du im Heiligen Geist betest. Also wenn du nicht im Heiligen Geist betest, wirst du aus der Liebe Gottes rausfallen. Versteht ihr das? Also es ist nicht der Job von Gott, dich in der Liebe Gottes zu halten, sondern hier steht ganz klar, wir durch unser Gebet im Heiligen Geist halten uns in der Liebe Gottes. Also wir müssen aktiv werden an der Stelle. Bedeutet es jetzt, dass unsere Erlösung abhängt von uns? Dass wir es sind, die uns retten? Und deswegen möchte ich euch sagen, es ist ein Mittel seiner Gnade, dieses Gebet, was uns in der Liebe hält. Weil wir lesen in Judas 1, dass er erstens, der Judas, ne, Bruder des Jakobus, dass er berufen ist. Und das möchte ich dir sagen, du bist berufen. Du bist berufen von Gott. Wenn er dich berufen hat, dann hat es einen Grund. Also hängt die Berufung nicht von dir ab, sondern von ihm. Eine Ausbildung zu machen, am Schluss kommt dann ein Test und wenn du den Test nicht bestanden hast, dann bist du nicht das, wofür du gelernt hast, dass du wirst. Mit der Berufung ist es ganz anders. Es ist Beruf. Berufung bedeutet, du bist berufen zum, ja, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Sagen wir mal, berufen zum Pastor. Ja? Also bin ich ein Pastor, noch bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Versteht ihr das? Also ich muss nicht erst eine Ausbildung machen, um Pastor zu werden, sondern ich bin jetzt ein Pastor. Diese Berufung ist mir sicher. Das ist, wozu mich Gott berufen hat. Und aufgrund dieser Berufung fange ich jetzt an, mich auszubilden, mich führen zu lassen vom Heiligen Geist, mich fit zu machen, damit ich meiner Berufung gerecht werden kann. Also es ist ein bisschen andersrum, wie wir das sehen. Übrigens wusstet ihr, dass in der orthodoxen Kirche das genauso läuft. Die Pastoren oder die Priester dort, die werden berufen von einem anderen Priester, dann wird es von der Gemeinde geprüft, von der Familie geprüft und dann ist er Priester. Bevor er irgendein Studium abgelegt hat, er ist Priester. Und dann als Priester fängt er an, sich auszubilden, fängt an, es sich in der Gemeinde zu beweisen. Und so ist es auch mit uns als Christen. Ich bin berufen in Christus Jesus vor Grundlegung der Welt. Also ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ, ich habe Jesus in meinem Herzen, ich habe den Heiligen Geist in meinem Herzen. Ich bin berufen, das ist eine Sicherheit. Und jetzt muss ich aber entsprechend meiner Berufung auch leben. Und das ist, wozu ich Gebet brauche und den Heiligen Geist, weil ich kann aus dem rausfallen. So, ich bin berufen und ich bin geliebt in Christus Jesus und in Christus Jesus bin ich bewahrt. Also er bewahrt mich in ihm. Und das ist eine Abhängigkeit, in der ich lebe von Gott. Sprich, Gott hat ein entscheidendes Werk getan am Kreuz, was mich in ihm hält. Und jetzt ist es aber so, dass ich trotzdem was tun muss. Das bedeutet nicht, das ist ein Selbstläufer und ich muss nicht beten und ich muss nicht im Heiligen Geist sein. Das wird schon laufen, er hat mich ja berufen, also safe. Ich bin one time saved, always saved. Ich werde niemals mehr, egal was ich tue, egal wie viel ich sündige, egal wie ich lebe, ich werde niemals den Glauben an Christus verlieren. Ich muss euch sagen, das stimmt nicht. Natürlich kannst du es verlieren. Du kannst aus der Liebe fallen, du kannst aus der Gnade fallen. Und deswegen sagt er hier, du musst dich in der Liebe halten. Wie tust du es? Durch Gebet im Heiligen Geist. Wir beten im Heiligen Geist. Und ich möchte es mal so formulieren und vielleicht ein Beispiel euch geben, dass ihr es noch besser versteht. Gott ist der Geber deines Lebens. Aber damit du leben kannst, musst du atmen, richtig? Und das ist genau, was Gebet ist. Gebet ist das tägliche Atmen. Er hat dir das Leben geschenkt, aber wenn du aufhörst zu atmen, stirbst du. Also um am Leben zu bleiben, musst du atmen. Und das ist dein Gebetsleben. Dein Gebetsleben, damit du wirklich als Christ aufgehen kannst und voll in deine Berufung kommst, musst du täglich beten. Du musst ständig, ohne Unterlass im Gebet, im Heiligen Geist sein. Wenn du das nicht tust, wirst du aus der Liebe fallen? Wirst du tot umfallen? Oder zumindest irgendwann mal an so eine Maske angeschlossen werden, an so einen Schlauch oder was auch immer. Manchmal gibt es das. Wisst ihr, wer der Schlauch ist, wer die Hilfe ist? Sind manchmal Geschwister, die für uns beten, damit wir wieder ins Gebet kommen. Die atmen, die geben uns Sauerstoff. Die Gemeinde. Aber was ich euch sagen will, ist, dein Atem. Und das ist ja ein Geschenk Gottes, dass wir atmen können. Dein Atem, geistlich gesehen, ist dein Gebet im Heiligen Geist. Und ich möchte, dass wir alle mal wieder tief einatmen. Atme mal ganz tief ein und dann atme mal wieder ganz tief aus. Ist das nicht ein gutes Gefühl? Wer war schon mal in der Sauna? Ja, ist kein schöner Ort, oder? Warum ist das... Was? Ja, natürlich ist es ein schöner Ort, aber wenn du eine halbe Stunde in der Sauna hockst am Stück, ist es kein schöner Ort mehr. Ja? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja? Und warum ist es nicht mehr so schön? Weil du wenig Sauerstoff hast, weil du nicht richtig atmen kannst. Und wenn du dann nach einer langen Zeit aus der Sauna rausgehst, dann ist es ein herrliches Gefühl zu atmen. Und ich glaube, ganz vielen geht es auch so, die seit langem nicht mehr gebetet haben und dann mal wieder beten, tut es gut. Und wisst ihr, was doch interessant ist? Jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, wenn die Luft dünn wird, fangen sie an zu atmen. Das, was Menschen generell aus fast so einer Art Reflex heraus tun, ist, sie beten. Atheisten beten. Menschen, die von sich aus sagen, ich habe nichts mit Gott zu tun, wenn die Luft dünn wird, wenn es gefährlich wird, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, was der Mensch fast schon aus so einer Art natürlichen Reflex heraus, er fängt sofort an, ein Stoßgebet nach oben zu schicken. Das ist wie so nach Luft ringen. Ich möchte überleben, ich möchte, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und das ist Das ist Gebet im Heiligen Geist. Gebet im Heiligen Geist bedeutet schlussendlich, dass du zugibst, ehrlich bist und sagst, Gott, wenn ich bete ohne den Heiligen Geist, weiß ich nicht, was ich beten soll. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und dann kannst du noch so viele Listen haben und dann wird es immer trocken sein. Du brauchst den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt dann, wenn du ehrlich bist und zu dir selber sagst, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Heiliger Geist, ich brauche deine Führung. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche dein Feuer. Ich brauche deine Power. Und das ist, was mir aufgefallen ist, als ich ganz bewusst den Heiligen Geist in mein Gebetsleben eingeladen habe. Da alles hat sich verändert für mich. Gebet hat wieder Spaß gemacht. Auf einmal, und dann gibt es natürlich diese Form, im Heiligen Geist zu beten, ist durchaus das Sprachengebet. Sprachengebet ist im Endeffekt etwas, was du selbst nicht verstehst. Das war ganz witzig, den Arjun kennt er ja. Der Arjun, der war ja ein Hindu davor, Hinduist und hat sich dann irgendwann bekehrt, hat Jesus eingeladen in sein Leben, hat abgeschlossen mit seiner alten Religion. Und dann haben wir über das Sprachengebet gesprochen und er hat gesagt, hey Manuel, was ist denn das, was ihr denn mal sagt? Ich dachte immer, ihr sprecht da Hebräisch oder so. Ich weiß nicht, was mummelt ihr denn da immer vor euch hin? Ich so, naja, das ist eine geistliche Sprache. Er so, hey cool, kannst du mir die beibringen? Ich so, naja, und er war in der Zeit gerade dabei, Deutsch zu lernen. Ne? Dann hat er gedacht, das ist genauso wie Deutsch lernen, so ein Sprachengebet. Und dann hat er versucht, so ein paar irgendwie so eine Satzordnung zu bauen und was weiß ich und Verben und die und Nomen. Und ich so, ey, Alter, weg damit. Was du tust, ist aus deinem Herzen sprechen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Du lässt den Geist, dein Geist, der muss reden und sich verbinden mit dem Geist Gottes. Und er so, ey, echt, das ist so leicht. Ich so, ja, es ist wirklich leicht eigentlich. Er so, okay, gut, ich probiere das mal aus. Ja, und ab dem Zeitpunkt, es war so herrlich einfach zuzuschauen, ja, hat er dann angefangen in Sprachen zu beten. Ne, der kleine Arjun, der dann da stand und das gemacht hat. Ja, und es war schön, weil wenn der Indisch oder halt Tamilisch redet, denkst du, ah, der spricht in Sprachen. Ja, hast keinen großen Unterschied gemerkt. Ich so, baust du da immer ein paar Sachen ein oder wie ist ne, aber und dann hat er angefangen, in Sprachen zu reden und er tut es heute noch sehr fleißig. Und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, empfange das Sprachengebet. Mein Sprachengebet hat mein Gebetsleben komplett auf den Kopf gestellt. Ey, kennt ihr diese Zeiten, wo du einfach denkst, du redest gegen eine Wand und du redest und redest und irgendwie spürst du nichts, 0,0. Alles ist so trocken. Und dann, wenn ich anfange, in Sprachen zu beten, ne, und dann ist es so, als würde der Motor angehen und du bringst dich richtig in Wallung und Leidenschaft. Ne, weil ich bin ja eher so ein leidenschaftlicher Typ und dann, ne, dann ich laufe dann meistens auch rum. Ja, und dann kommt das, ta, ta, ta. Und dann, weißt du, es ist wie, als würde der alte Motor mal wieder angeworfen werden. So, der knattert noch ein bisschen und dann, da geht's los, ey. Und dann bete ich in Sprachen und dann ab einem gewissen Punkt merke ich, jetzt ist genug. Ja, keine Ahnung, wann es dann ist, kann eine Viertelstunde sein, eine halbe Stunde sein, es kann auch mal eine Stunde sein, ja, aber irgendwann realisierst du so, okay, jetzt ist es ein bisschen strange, dann hörst du auf und dann fängst du an, mit dem Verstand zu beten und es ist ein ganz anderer Flow da. Es ist ein ganz anderer Flow da. Und auf einmal kommen dir die Gebetsanliegen, die du bist davor einfach nicht drauf gekommen. Und es ist so, als ob du dich gedanklich voll auf Gott konzentrieren kannst. Es ist wie, als ob da so ein Schutzwall um deine Gedanken aufgebaut ist, dass da nichts mehr reinkommt, dass dich nichts mehr stören kann. Und du betest einfach, wie als wären das Gebetsanliegen direkt vom Thron Gottes dir gegeben, dass du sie ausbetest. Und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Und dann bin ich oft erstaunt gewesen, als ich dann aufgehört habe, mit dem Verstand zu beten, was ich alles gebetet habe. Und oft waren da auch Offenbarungen dabei, Dinge, die ich nicht wusste. Und deswegen möchte ich dir wirklich ans Herz legen, fang an, in Sprachen zu beten. Wenn du momentan so ein trockenes Gebetsleben hast, dann fang an, wirklich mach. Und wenn du dir selbst nicht gerne zuhörst beim Sprachengebet, hört sich ja auch manchmal recht ulkig an, ja. Was du dann tust, ist, mach laute Lobpreismusik an. Ja, ey, Lobpreis ist so ein Motor auch, ja. Was passiert beim Lobpreis? Die Atmosphäre verändert sich. Wusstet ihr, dass das Wort Gottes sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes? In dem Moment, wo Lob nach oben geht, kommt Gott mit seiner manifesten Gegenwart, mit seiner Wunderkraft. Natürlich ist Gott immer mit uns, aber seine manifeste Kraft kommt in dein Wohnzimmer, in dein Jugendzimmer hinein und kann die komplette Atmosphäre verändern. Also fängst du an, Lobpreis zu machen. Du fängst an, in Sprachen zu beten. Und dann fängst du an, im Verstand zu beten. Und was natürlich auch, und das ist der zweite Punkt. Also einmal, hab Demut, sag Gott, ohne den Heiligen Geist kann ich nicht beten, weiß ich nicht, was ich beten soll. Und der zweite Punkt ist, dass du, wenn du betest, immer dem Wort Gottes entsprechend betest. Das ist, was der Geist Gottes tut. Er würde dich niemals wegleiten vom Wort. Er würde dich niemals wegleiten von der Bibel. Also wirst du nicht Menschen verfluchen, du wirst nicht Menschen den Tod wünschen, du wirst nicht, was auch immer, sagen, ja, aber Gott, der hat das und da. Und dann kommt deine ganze Wut raus und du fängst an, gegen Menschen zu beten und ich bete gegen ihn. Ja, das wirst du nicht tun, weil es nicht dem Wort Gottes entsprechend ist. Und dann wirst du auf einmal realisieren, hey, das ist nicht biblisch, was ich hier gerade abziehe. Und der Heilige Geist will dich überführen und dann kannst du diese Art des Gebets abstellen. Also was es auch tut ist, er führt dich zum Wort Gottes hin und er trennt in dir deine negativen Gefühle von den Gefühlen, die von Gott kommen. Weil wir alle haben, wir haben Gefühle. Oh mein Gott, wir sind so gefühlsorientierte Menschen. Und dann kommen die Gefühle und sie übermannen uns. Und wir wissen gar nicht mehr, okay, ist das jetzt ein gutes Gefühl? Soll ich so fühlen über diese Situation, über diesen Menschen? Und dann sagst du, Heiliger Geist, ich weiß nicht, ob dieses Gefühl stimmt, weil dieses Gefühl wird mich dazu bewegen, Dinge zu sagen, Dinge zu tun und vielleicht sind diese Dinge, die gesagt worden und diese Dinge, die getan worden sind, aus einem falschen Gefühl heraus entstanden und am Schluss hast du gesündigt und hast Menschen verletzt oder dich selbst verletzt. Und es soll nicht so sein. Gott möchte, dass deine Gefühle in Ordnung kommen, dass du das fühlst, was er fühlt. Dass wenn du einen Konflikt mit jemandem hast, dass du ihn so siehst, wie Gott ihn sieht, nicht wie du ihn gerade siehst, mit deiner ganzen Wut und mit deinem ganzen Zorn, sondern dass du das wirklich aus deinem Herzen bekommst oder dass du dich selbst nicht mit deiner ganzen Wut und mit deinem ganzen Zorn siehst, mit deiner ganzen Verdammnis und Selbstmitleid und was auch immer da an Gefühlen sind, dass du es rausbekommst aus deinem Herzen. Der Heilige Geist hilft dir dazu. Er führt dein Herz wieder zum Wort Gottes. Und er zeigt dir, wie du empfinden sollst in deinem Herzen in Bezug auf andere. Er führt dich immer wieder hin, immer wieder hin. Und deswegen möchte ich dir wirklich empfehlen, wenn du betest, nimm das Wort Gottes, schlag's auf und fang mal an, auch im Wort Gottes nach Verheißungen zu suchen. Wisst ihr, das Beste ist, wenn das Wort Gottes von Buch in den Kopf kommt, ins Herz kommt. Wenn du einfach weißt, was da drin steht, wenn du Gottes Herzschlag kennst. Aber trotzdem, hab das Wort Gottes dabei und fang an, entsprechend des Wortes zu beten. Der Heilige Geist wird dich da hineinführen. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Lade den Heiligen Geist ein in dein Gebetsleben. Und dein Gebetsleben wird sich radikal verändern. Und du wirst erstaunt sein, für was du alles betest. Und vor allem wirst du erstaunt darüber sein, wie er dich dann am Tag leitet. Und das ist der nächste Punkt. Betet ohne Unterlass im Heiligen Geist. Das bedeutet, du kannst jederzeit beten. Sprich, hab nicht nur, ich habe es mal so formuliert, hab nicht nur ein Date mit Gott, sondern lebe auch mit Gott. Stell dir mal vor, meine Ehe mit der Blanka würde nur aus Dates bestehen. Ja, heute haben wir uns zum Essen verabredet und heute werden wir mal 3 Stunden miteinander einfach sitzen und reden und so. Das ist gut, aber wenn mein ganzes Eheleben nur aus Dates besteht, das ist ein sehr stranges Leben. Irgendwo gibt es ja auch dieses normale Leben, dieses, ja, wo wir auch Konflikte haben, wo wir diskutieren müssen, wo wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, ja, wo wir einfach durchs Leben gehen müssen. Und auch da schließe Gott wieder damit ein. Wie schaut's aus? Kämpfst du manchmal mit ihm? Gibt es das überhaupt noch in deinem Leben, wo du einfach am Arbeitsplatz stehst und du musst eine Entscheidung treffen oder du musst zum Chef rein oder du musst zum Lehrer oder was auch immer und du musst irgendwelche Dinge bereden, dass du einfach da in diesem Moment mit Gott kurz aufs Klo gehst, kurz mal mit ihm redest, kurz mal mit ihm kämpfst, sagst, ey Gott, wie sieht's aus? Und ja, Abraham hat es gemacht, als es um Lot ging. Ja, wo Gott es vernichten will, hat er Abraham gesagt, Gott, nein, vernichte nicht diese Stadt, wenn doch nur ein paar Gerechte dort sind. Und dann hat er versucht, mit Gott zu verhandeln. Und dann hat er realisiert, okay, da gibt es echt nicht viel Gerechte. Und dann musste halt dem Willen Gottes freien Lauf lassen. Was ich dir sagen möchte ist, bring Gott in deinen Tag mit rein. Gott ist interessiert an deinem Leben. Der Heilige Geist ist interessiert an deinen Dingen. Ja, das interessiert doch Gott nicht. Natürlich interessiert es ihn. Bring ihn da mit rein. Und glaub mir, dein Tag wird sich komplett verändern. Und das ist mein Wunsch, dass nach dieser Predigtserie wir nicht nur denken, hey, Gebet ist eine Zeit reserviert für Gott, sondern Gebet ist eine Sache, die ich 24/7 tun kann. Dass wenn du in der Nacht auf einmal aufwachst, schweißgebadet, hast du schlechten Traum gehabt, was tust du? Beten. Nicht irgendwie kurz eine Serie anschauen, damit du wieder runterkommst. Ah, das ist alles normal. Okay, gut, hey, die gehen aufs Klo, die machen Essen. Ja, irgendwie bist du in eine Sitcom. Ah, okay, jetzt fühle ich mich wieder gut weg von diesem Geist. Das war alles nur ein Traum, alles nur ein Traum. Nein, vielleicht war da wirklich ein geistlicher Angriff auf dein Leben und du hast es nicht gesehen und es wird wiederkommen in anderen Formen. Fang an zu beten dagegen. Versuch nicht, irgendwelche komischen Wege einzuschlagen und dich da irgendwie wegzubringen von dieser Sache. Also ihr seht, Gott ist interessiert an allem, an den ganz kleinen Dingen. Und ich versuche das auch in der letzten Zeit wieder richtig zu implementieren in mein Leben. Ja? Richtig reinzubringen, Gott immer wieder mit reinzubringen, immer wieder mit reinzubringen, ihn wirklich als mein Begleiter zu sehen und zu haben. Und ihn auch Fragen zu stellen, hey Gott, wie würdest du das tun? Wie würdest du hier entscheiden? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, hey Gott, ist es jetzt Zeit, aufs Klo zu gehen? Natürlich, wenn es absolut drückt, dann geh. Ja, wenn du gleich zerplatzt, da brauchst du nicht Gott fragen. Und da ist er auch nicht so, dass er dann sagt, nö. Und du so, oh, ist passiert. Herr, warum? Hast du irgendwie einen Plan damit? Nein. Ihr versteht, was ich meine. Natürlich, es gibt so ganz normale Dinge, da musst du Gott nicht drum bitten. Ja? Sondern da hörst du einfach mal in dich hinein, auf deinen Körper und dann. Aber was ich sagen will ist, nimm Gott in deinen Alltag mit rein. Bete im Heiligen Geist. Es ist so wertvoll und so wichtig. Könnt ihr dazu Amen sagen? Okay, das war ein ganz, ganz verhaltenes Amen. Ja? Amen heißt, so sei es. Amen? Ja, es war schon besser. Komm, lass uns aufstehen. Ein Lied spielen und dann werden wir die Kollekte sammeln und dann werden wir auch noch eine Gebetszeit haben. Und Vater im Himmel, ich möchte einfach danken für das Wort und Herr, ich bete darum, dass du Gebet wieder schmackhaft machst für uns, dass wir verstehen, dass Gebet ist wie Atmen, dass es so essentiell und notwendig ist für unser Leben. Und Heiliger Geist, wo wir dich betrübt haben, vergib uns. Und wir laden dich ganz neu ein in unser Herz, in unser Leben, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dich für uns verwendest mit unaussprechlichen Seufzen, dass es selbst Momente gibt, wo wir so unter Stress stehen, so unter Angst stehen, wo wir nicht mehr wissen, was wir beten. Und dann kommst du mit dem Seufzen und verwendest dich für uns. Und ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk, Sprachengebet gegeben hast, was nicht mal der Teufel versteht. Und Herr, wir wollen uns einfach wieder neu aufmachen und aktiv werden in diesen Gebetsformen. Und wir wollen dir Freiraum geben, Heiliger Geist. Unser Glaube ist keine tote Religion, sondern unser Glaube ist lebendig. Und dafür erheben wir dich, Herr. Und da, wo manche Menschen jetzt hier noch Probleme haben, einfach dem Heiligen Geist Freiraum zu geben. Herr, ich bete, dass du frei machst in Jesu Namen. Dass du freisetzt in Jesu Namen. Dass du Gedankenmauern niederreißt, die das irgendwie bremsen wollen. Herr, wir wollen durchbrechen zu einem Leben, was lebenswert ist, was auf dich zeigt, wo es um dich geht, wo es um dein Reich geht, wo es um deinen Willen geht. In Jesu Namen.